Guten Morgen. Ja, Kolosser. Kolosser 3, Vers 18 bis zum Schluss geht's heute. Und wie Detlef sagte, einer muss der Böse sein. 3, Vers 18, Kolosser. Ne? Also ich muss euch sagen, ich habe ja über die Jahre hunderte Predigten, Andachten, Seminare und weiß ich was gemacht. Sicherlich auch schon, bin ich da deutlich im vierstelligen Bereich. Aber ich bin mir ganz absolut sicher, damit habe ich noch keinen begonnen. Das ist ja schon mal eine Herausforderung. Der Christiane hat eigentlich gesagt, ich soll den heute nicht auslegen, sie braucht ihn für die Traupredigt nächste Woche. Nein, nicht wirklich. Manchmal lüge ich auch. Können wir ein bisschen die weiteren Verse auch nehmen? Ich habe hier irgendwie Heil drin. Ist das richtig? Der Heil ist richtig? Der Heil ist da. Sonst war der nicht da. Ups. 18 bis 21. Jetzt geht's ein bisschen runter vielleicht. So. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie es sich im Herrn geziemt. Ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allem, denn dies ist wohlgefällig im Herrn. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht, damit sie nicht mutlos wären. So, dieser erste Vers, der wird immer schwierig genommen oder schwierig, wenn jemand heiraten will und fragt sich, was ist mit diesen Versen? Und wir haben ja eine Parallelstelle auch im Epheser 5, ab Vers 21 bis 32. Da heißt es dann, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi, die Frauen den eigenen Männern als dem Herrn und so weiter. Denn der Mann ist das Haupt der Frau. Ich habe mich gefragt, wie gehe ich denn jetzt an den Vers ran? Und ich sage mal so, wir gehen jetzt zügig auf unseren 38. Hochzeitstag zu. Also ich behaupte mal, so ein bisschen was zu verstehen davon. Und ich sage mal, ich frage mal meine Frau einfach, welche Bedeutung dieser Vers in unserer Ehe hatte bis jetzt.
Ehrlich gesagt, es kam nie zum Tragen, weil wir haben immer kontrovers diskutiert. Jeder durfte seine eigene Meinung behalten. Und bei uns war es sogar so, dass wir am Ende zur gleichen Entscheidung kamen. Wenn es anders wäre, Mario würde sagen, ich sehe das so, und ich würde sagen, ich kann das so nicht sehen, und es würde mein Gewissen nicht verletzen, dann würde ich mich unterordnen, letztendlich. Aber es war nicht. Und ich muss sagen, wenn man geliebt wird, dann ist das überhaupt kein Thema, einfach so den anderen zu achten und zu ehren.
Gib einer Frau kein Mikrofon. Sie hört gar nicht wieder auf. Nein, aber mal ganz ehrlich. In diesen 38 Jahren, wir brauchten den Vers nicht. Und wenn wir weiterlesen, dann sehen wir auch noch etwas. Ihr Männer, liebt eure Frauen. Haben die Frauen dich bezahlt, du? Ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Also wir sehen einfach eine Situation, die schon offensichtlich gar nicht normal ist. Offensichtlich ist es ein seelsorgerlicher Brief, der hier geschrieben wird und der Dinge, die falsch laufen, in die richtige Richtung bringen soll. Denn es ist nicht normal in einer Ehe, dass der Mann bitter ist gegen seine Frau. Ich hoffe nicht. Also was war passiert? Offensichtlich haben die Frauen Dinge übernommen, die Männer meinten, dass sie der Chef wären. Also sie haben offensichtlich diese Position übernommen. Und der Erfolg davon war Bitterkeit, war ein Durcheinander. Und Paulus sagt hier ein paar Worte dazu. Ja, die biblische Ordnung ist immer noch richtig, auf jeden Fall. Aber wir müssen sehen, da, wo Autorität ist, das sage ich immer, wenn wir Leiterseminar haben, Autorität ist nur dort, wo du Verantwortung hast. Sonst ist da keine Autorität. Über mein Portemonnaie hast du keine Autorität. Warum? Weil du musst nicht sparen davon. Du hast keine Verantwortung, wie viel ich an Geld habe. Null. Das ist meine Verantwortung. Wenn du keine Verantwortung für etwas hast, hast du auch keine Autorität. Und da sind wir bei einem ganz großen Problem, denke ich, was ich immer wieder sehe. Hier steht, dass die Männer ihre Frauen lieben sollen, im Epheser sogar wie sie selbst oder wie Jesus die Gemeinde. Aber was ich oftmals sehe, oder einige wissen es, ich habe ja lange Zeit auch im Sozialbereich gearbeitet, so wo man Anträge dann entgegennimmt und ähnliches. Und da ist mir eins aufgefallen, wenn du im Büro sitzt. Wer kommt rein mit einem Antrag und beantragt etwas? Ja. Und am Anfang habe ich immer gesagt, ja, und jetzt gehen Sie mal nach Hause und lassen das von Ihrem Mann unterschreiben. Nach einer Weile wusste ich ganz genau, der sitzt da draußen, vor der Tür. Da habe ich nur gesagt, und jetzt holen Sie Ihren Mann rein. Was ist da passiert? Und mal ganz ehrlich, das waren sogar die Personen oftmals, die in einer patriarchalischen Gesellschaft sozialisiert wurden. Wo das passiert ist. Die schicken ihre Frauen, wenn es schwierig wird. Wenn es peinlich ist, schicken sie ihre Frauen. Und mal ganz ehrlich, auch bei uns Christen, wer geht zum Gebetstreffen? Wer macht die Mitarbeit? Oftmals. Ja, es ist eine Sache, wenn man arbeitet, hat man weniger Zeit und. Alles klar. Stimmt schon. Aber wir sind nicht immun dagegen. Was ich sagen will ist, wenn du eine gute Ehe haben willst, wenn du willst, dass eine gute Situation da ist, dann müssen wir als Männer Verantwortung übernehmen. Epheser 5, Vers 25 und 26. Ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen. Sie reinigend durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Also Männer, wenn du eine Frau ohne Flecken und Runzel haben willst, dann lieb deine Frau. Wir müssen es lernen, dass es eine göttliche Verantwortung in Familie gibt, die wir wahrnehmen müssen als Männer. Du bist verantwortlich dafür, dass deine Kinder geistlich erzogen werden als Mann. Du bist verantwortlich, wie eure Familie läuft. Du bist nicht verantwortlich dafür, zur Arbeit zu gehen, das Geld nach Hause zu bringen und den Rest macht die Frau. Das ist in der Praxis natürlich oftmals, die den überwiegenden Teil tun muss. Ja, aber es ist ja eine Sache des Bewusstseins, wie man an die Sachen rangeht und wie man seine Arbeit dann natürlich partnerschaftlich aufteilt und wie man das alles regelt. Das ist jedem selbst überlassen, selbstverständlich. Aber es ist eine Haltung von dessen, wie behandeln wir oder wie übernehmen wir Verantwortung für unsere Familien. Wenn du deine Frau bei einem Unangenehmen vorschiebst, wie ich gerade so geschildert habe, wie sollte sie dich als die kompetente Person betrachten, der sie sich unterordnen soll und kann? Sie muss ja gerade die Aufgaben übernehmen, für die du vielleicht zu feige warst. Und dann kommen die Sachen rein mit Bitterkeit und hin und her. Es ist ja immer ein beidseitiges, ne? Dann streitet man sich. Gott hat eine Ordnung für unsere Ehen. Und ich denke, wenn wir die wirklich so annehmen und wenn wir ja miteinander, wenn wir uns lieben, im Epheser 5, Vers 21 heißt es ja auch, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Den Frauen, die Frauen den eigenen Männern als dem Herrn, aber auch einander unter. Da ist natürlich auch eine Unterordnung an sich. Natürlich weiß ich, dass Christiane in manchen Sachen kompetenter ist als ich. Wahrscheinlich läuft die MP3 dann bei uns als Dauerschleife. gut. Es ist überhaupt gar keine Frage, wenn wir unsere Ehen richtig organisieren, sodass die Frau ihren Mann achten kann, dann wird dieses Thema eigentlich nicht wirklich ein Thema sein in unseren Ehen. Hier offensichtlich war es ein Thema bei den Kolossern. Und deshalb greift Paulus dieses Thema auf und sagt, ihr Frauen, so und so ist das und ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter. Dazu muss man natürlich sagen, sicherlich auch noch eine andere soziale Struktur dort damals als heute. Offensichtlich ging es ja hier um ein Haus, wo die Frau da war, Kinder da waren, wo Sklaven, die es damals gab, also ein häuslicher Betrieb da war und der organisiert werden muss. Sicherlich muss man das unter Beibehaltung sicherlich der biblischen Norm anpassen an unsere heutige Zeit. Aber wie gesagt, in fast 38 Jahren Ehe nie ein Problem gehabt damit. Und wir streiten uns nicht, auch nicht heimlich. Ihr könnt gerne unsere Kinder fragen, ob sie das mal mitgekriegt hätten. Ist nicht. Gut. Auf jeden Fall ist diese Anweisung eine beidseitige Anweisung für Frauenmann. Und ich sage mal so, eine Frau, die nicht geliebt wird von ihrem Mann, wird sich auch nicht unterordnen. Und in manchen Dingen kann sie sich sicherlich auch nicht unterordnen. Also ich werde niemals sagen, dass sich eine Frau unterordnet im Fall von häuslicher Gewalt, Suchtproblematiken und was es so alles dafür Lehren gibt. Natürlich kann sie sich da nicht unterordnen. Sie muss ja offensichtlich dann die Position einnehmen, bei der ihr Mann versagt hat. Wir müssen lernen, unsere Ehen wirklich in Eintracht zu führen. So, Vers 20. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allem, denn dies ist wohlgefällig im Herrn. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht, damit sie nicht mutlos werden. Ja. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allem, denn dies ist wohlgefällig im Herrn. Ihr Väter, ich spreche ja eher jetzt, bin ja nicht im Kinderdienst jetzt hier, aber ihr Väter, eigenartigerweise werden hier die Väter hauptsächlich genannt, reizt eure Kinder nicht, damit sie nicht mutlos werden. Für die Kinder, insbesondere damals, war es eine aussichtslose Situation, wenn der Vater böse war. Wenn der Vater sich nicht um die Kinder gekümmert hat, dann waren sie ziemlich aussichtslos. Was sollten sie denn machen? Zum Jugendamt anrufen? Ging nicht. So, wir haben die ganz klare Anweisung als Väter, unsere Kinder nicht zu reizen. Und ich frage dich, förderst du deine Kinder? Darum geht's doch. Förderst du deine Kinder, dass die gut rauskommen? Lobst du deine Kinder? Ich glaube, wir brauchen eine Kultur des Lobens, nicht nur in der Gemeinde, auch in unseren Familien. Nicht, wenn du alles richtig tust, ja, dann stimmt's wenigstens. Und alles, was nicht funktioniert, gibt dann Tadel. Nein, es ist nicht selbstverständlich, dass alles gut läuft, dass alles richtig läuft. Es ist nicht selbstverständlich, es ist des Lobes wert. Auch mit unseren Kindern. Förderst du dein Kind? Oder ist es dir eher lästig, weil deine Freiheiten dann geringer werden? Fördern kostet Zeit. Wenn du deinem Kind etwas beibringen willst, das kostet Zeit. Das heißt, man muss sich hinsetzen, auf einen Teil seiner freien Zeit verzichten und etwas machen. Lasst uns Eltern werden, die ihre Position als Eltern richtig gut nutzen. So, Vers 22 ist 4.1. Also 3.22, 4.1 Kolosser. Ihr Sklaven, gehorcht in allem euren irdischen Herren, nicht in Augendienerei als Menschengefällige, sondern in Einfalt des Herzens den Herrn fürchtend. Was habe ich gesagt? 22 bis, ja, danke. Was ihr auch tut, arbeitet von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Da ihr wisst, dass ihr vom Herrn als Vergeltung das Erbe empfangen werdet, ihr dient dem Herrn Christus. Denn wer Unrecht tut, wird das Unrecht empfangen, das er getan hat. Und da ist kein Ansehen der Person. Und noch den nächsten. Ein weiter noch, 4.1. Ihr Herren, gewährt euren Sklaven, was recht und billig ist, da ihr wisst, dass ihr auch einen Herrn im Himmel habt. Glücklicherweise gibt es keine Sklaven mehr. Oder vielleicht sagst du, du hast eine Ahnung, wenn du wüsstest, wie ich arbeite. Gut, aber nicht mehr wirklich. Oder ist gut so natürlich. Wir müssen also sehen, was können wir hier rausnehmen aus dem Vers. Auf jeden Fall, Vers 23, was ihr auch tut, arbeitet von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen, da ihr wisst, dass ihr vom Herrn als Vergeltung das Erbe empfangen werdet. Ihr dient dem Herrn Christus. Also, unser Tun soll so sein, so motiviert sein, als wenn wir dem Herrn Christus dienen. Unsere Motivation soll nicht sein, nur mit dem kleinstmöglichen Anstrengung irgendwie durchzukommen, sondern sie soll motiviert sein, so dass wir den Herrn Christus dienen. Dein Dienst, deine Arbeit, das, was du tust, sollst du tun, als wenn du Gott dienst. Und dann Vers 4, 1, ihr Herrn, gewährt euren Sklaven, was recht und billig ist, da ihr wisst, dass ihr auch einen Herrn im Himmel habt. Das ist der Vers zum Mindestlohn sozusagen. Nee. Nicht wirklich. Also, es gibt auch die Anweisung an die Herren, denn auch die waren ja manchmal Christen. Die sollen sich so verhalten. Epheser 6, Vers 7 dazu. Da haben wir. Dient mit Gutwilligkeit als dem Herrn und nicht den Menschen. Ihr wisst doch, dass jeder, der Gutes tut, dies vom Herrn empfangen wird. Er sei Sklave oder Freier. Also wir sind aufgefordert, in einer bestimmten Art und Weise, in einer bestimmten Herzenshaltung zu dienen oder unsere Arbeit zu machen. Und das ist wichtig und ich glaube, die kann man wirklich übertragen, auch auf uns. Dass wir unsere Arbeit entsprechend tun und insbesondere, jetzt kommt natürlich der Pastor wieder irgendwie so raus, ne? Unsere Arbeit auch in der Gemeinde entsprechend tun. Dass uns klar ist, Mensch, wir dienen Gott. In den Dingen draußen, die wir beruflich tun, die wir familiär tun, wo wir mit Freunden zusammen sind. Und wir tun es auch hier, wenn wir hier sind, in dem, wo wir mitarbeiten. Es ist nicht so, dass ich auch so meinen Beitrag bringen muss. Ihr kennt ja so die Sachen, wenn du eingeladen wirst irgendwo auf eine Party oder was auch immer und die bringen alle was zu essen mit, dann muss ich einen Salat oder einen Kuchen mitbringen, weil ich gehe ja dahin. Na gut, gehört sich ja auch so. Aber es ist eine Motivation, ich muss. Weil die anderen machen es auch. Und ja, ist ja auch richtig. Aber weißt du, das ist nicht die Motivation, wie du zur Gemeinde kommen sollst. Ich muss jetzt mitarbeiten, weil ich komme ja hierher und die anderen arbeiten ja auch mit. Das wäre nicht ganz die richtige Mitarbeit. Nicht ganz die richtige Motivation. Sondern deine Motivation sollte eigentlich sein, ich arbeite mit, ich tue meine Arbeit, weil ich diene Gott. Nicht nur, ich tue etwas, weil die anderen es tun und wie sieht denn das aus, wenn ich nichts tue? Wir sollten uns überlegen, wie wir motiviert sind. Ob wir versuchen, unser christliches Leben mit dem kleinstmöglichen Anstrengung irgendwo über die Runden zu bringen, das kleinstmögliche Übel, das kleinstmögliche Anstrengung, oder ob wir unserem christlichen Leben, das Feuer in uns brennt, möglichst viel zu erreichen, unseren Gott zu verherrlichen, ob es in uns brennt, voranzugehen. So, 4 Vers 2 bis 4. Kolosser. Haltet fest am Gebet und wacht darin mit Danksagung. Und betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür des Wortes öffnet, das Geheimnis des Christus zu reden, dessen wegen ich auch gebunden bin, damit ich kundmache, wie ich reden soll. Wir sehen hier, Gebet ist wichtig und hier steht, haltet fest am Gebet. Also man muss etwas festhalten. Also wenn man etwas festhalten muss, dann heißt es, das läuft uns sonst irgendwie weg. Oder entfleucht, wusch, ist es weg, das Gebet. Also man vergisst's. Ich muss mich also dazu entscheiden. So, wenn unsere Kinder, als die kleiner waren und weglaufen wollten, ne, dann greift man sich schon mal ein. Halt! Hier gibt es erst noch Aufräumen. Soll ja in manchen Familien so vorkommen. Und das Gebet irgendwie, es geht verloren. Du vergisst es. Da ist die Not da, das Problem da. Und Paulus sagt hier dieser Gemeinde, haltet fest am Gebet und wacht darin mit Danksagung. Also offensichtlich, wenn jemand wachen soll, dann sehen wir auch schon, wie man das Gebet verliert. Denn offensichtlich, wenn man anfängt zu schlafen, geistlich zu schlafen, natürlich jetzt nicht. Tatsächlich, indem man anfängt, müde zu werden. Also es braucht eine gewisse Anstrengung und es braucht ein Bewusstsein, dann zu Gott zu gehen, wenn das Problem da ist. Man muss sich daran klammern in der Not. Und wenn in der Not verlieren wir ganz schnell oft die Zuversicht und ohne Zuversicht lässt sich nicht gut beten. Weißt du, Gebet ist ja nicht, dass ich mich bei Gott beklage, Herr, mach was, hol mich aus dem Mist wieder raus, in dem ich hier sitze. Meine Güte, du kannst Gott auch mal sein Herz ausschütten, wenn du dich so fühlst, ja. Aber das ist nicht Gebet. Das Gebet ist sprechen zu Gott, aber nicht beklagen bei Gott für die Situation, in der ich gerade bin. Sondern Gebet ist, dass ich sehe, wie ich da wieder rauskomme, sehe, was der Plan Gottes ist und indem ich Gott bitte, diesen zu tun. Ja, macht Gott das nicht automatisch? Dann guck, lass uns mal hier angucken. Dass Gott betet zugleich für uns, dass Gott uns eine Tür des Wortes öffne, das Geheimnis des Christus zu reden, dessen wegen ich auch gebunden bin, damit ich es kundmache, wie ich reden soll. Also Paulus schreibt hier, ich soll reden. Der Wille Gottes ist, ich soll reden. Und er sagt hier, betet darum, dass die Tür aufgeht, damit ich das tun kann, was ich tun soll. Offensichtlich kein Gebet. Gott will. Trotzdem läuft es nicht. Ganz deutliches Wort. Wir brauchen Gebet. Wir müssen wissen, dass Gebet der Weg ist, unsere Verbindung zu Gott zu bekommen und von ihm wirklich Hilfe zu bekommen. Weißt du, wenn dein Portemonnaie leer ist, wenn er nicht mehr drin ist, dann jammerst du nicht und sagst, oh, mein Portemonnaie ist leer. Nein, du nimmst deine EC-Karte, du gehst zum Bankautomaten und holst dir Neues. Hauptsache, alles ist noch da. Gut, davon gehe ich jetzt mal aus. Und im geistlichen Bereich, du musst wissen, wo der Bankautomat steht. Der ist wirklich das Gebet, dass du zu Gott gehst. Und ich rede jetzt nicht von Geld bekommen. Ich rede jetzt von Segnung bekommen in jeder Hinsicht, in Kraft bekommen und von all diesen Dingen. Gebet ist da deine Verbindung zum Himmel. Beten wir wirklich, dass Gott den Himmel auftut und uns Platz macht, das Evangelium zu verkünden. In der Apostelgeschichte 4, brauchen wir jetzt nicht aufschlagen, da lesen wir, dass Gott einen Gelähmten geheilt hat, dass sie die Apostel gefangen genommen haben und als sie dann zu den die Hohepriester und Ältesten sie entließen, dann heißt es Apostelgeschichte 4, Vers 23, ich lese es einfach mal, als sie aber entlassen waren, kamen sie zu den Iren und verkündeten alles, was die Hohepriester und Ältesten zu ihnen gesagt haben. Sie aber, als sie es hörten, erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen, Herrscher, du, der du in den Himmeln erhoben, den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hast, Entschuldigung, Zeile verrutscht, und alles, was in ihnen ist, der du durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters, deines Knechtes David gesagt hast, warum tobten die Nationen und sahen eitles die Völker? Die Könige der Erde standen auf und die Fürsten versammelten sich gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Denn dieser Stadt versammelten sich in der Wahrheit gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, sowohl Herodes als Pontius Pilatus mit den Nationen und den Völkern Israels, alles zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss vorherbestimmt hat, dass es geschehen sollte. Und nun, Herr, sieh an ihre Drohungen und gib deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung und das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatte, bewegte sich die Städte, wo sie versammelt waren. Weißt du, das ist etwas, was wir, denke ich, lernen müssen. Es war gerade eine Heilung passiert. Sie hatten mächtig Ärger gekriegt, Drohung gekriegt, wenn sie so weitermachen. Sie gehen hin und beten darum, Herr, lass deine Hand aus, strecke deine Hand aus, dass weitere Heilungen und Zeichen und Wunder passieren. Sie hatten noch nicht genug von dem Ärger. Das ist eine Haltung, die wir brauchen, um Gottes Reich zu bauen. Lass uns weitermachen. Vers 5. Kolosser wieder. Kolosser 4, 5 und 6. Wandelt in Weisheit gegenüber denen, die draußen sind. Kauft die rechte Zeit aus. Euer Wort sei allezeit in Gnade mit Salz gewürzt. Ihr sollt wissen, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Wandelt in Weisheit gegenüber denen, die draußen sind. Was ist Weisheit? Weisheit hat auf jeden Fall damit was zu tun, dass ich etwas erkenne. Dass ich das Richtige mache, nicht etwa aus Versehen. Manchmal macht man ja auch aus Versehen das Richtige. Dass man das Richtige macht, weil es jemand einen anderen sagt. Und man macht das Richtige, weil man weiß, dass es richtig ist. Weisheit hat mit Erkenntnis zu tun. Also, ich soll weise sein gegenüber denen, die draußen sind. Damit die reinkommen natürlich, Christen werden. Und die richtige Zeit auskaufen. Das heißt, die Zeit, die du hast, diese Zeit, die du auf diesem Planeten lebst, die Zeit, die dir gegeben ist als Freizeit, diese Zeit, über die du Verantwortung hast und die du bestimmen kannst, kauf die aus. Tue das Richtige, sei weise darin. Ich sage jetzt nicht, alle Hobbys sind jetzt passé, du musst nur noch am Predigen sein und sowas. Nein, nein, nein. Das sicherlich nicht. Aber wir sollen weise darin sein. Gott hat dir Verantwortung gegeben. Er hat dir Autorität gegeben über dein Leben. Er hat dir Zeit gegeben. Sei weise und handle verantwortungsvoll mit der Zeit, die du hast. Weißt du, Gott will, dass wir gewurzelt sind in ihm, dass wir weiterkommen in unserer geistlichen Reife. Er möchte, dass wir vorankommen. Und das ist kein Automatismus, dass du vorankommst. Ich sag's mal so, wenn du lernen willst, gehst du zur Schule. Die Schule kommt nicht zu dir. Ich hoffe, jetzt ruft keiner, ich habe Homeschooling, aber... Und so ist es auch in deinem christlichen Leben. Wenn du lernen willst, du musst sorgen dafür, dass du etwas lernst. Wenn du nicht hingehst, wirst du nichts lernen. Wirst du nicht weise. Wirst du nicht lernen, die Zeit auszukaufen. Euer Wort, Vers 6, sei allezeit in Gnade, mit Salz gewürzt. Ja, heute haben wir so viel Salz, da können wir uns gar nicht vorstellen, dass es mal was Kostbares war. Aber isst mal Sachen ohne Salz. Ja. Genauso ist es, ja. Gemüse ohne Salz. Man muss sich schon sehr dran gewöhnen, um das gut zu finden. Und das wussten die schon damals, und Salz war was Teures. Euer Wort sei alle Zeit mit Salz gewürzt, damit es nämlich schmeckt. Ihr sollt wissen, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Boah, Gottes Geist will uns helfen. Gott will uns lehren, dass wir wissen, wie wir jedem antworten sollen. Gott will uns weise machen, jederzeit das Richtige antworten zu können. So, lasst uns mal weitergehen zu Kolosser 4, Vers 7 bis 13. Alles, was mich angeht, wird euch Tychikos mitteilen, der geliebte Bruder und treue Diener und Mitknecht im Herrn. Ihn habe ich eben deshalb zu euch gesandt, dass ihr unsere Umstände erfahrt und er eure Herzen tröste. Mit Onesimus, dem treuen und geliebten Bruder, der von euch ist. Sie werden euch alles mitteilen, was hier vorgeht. Es grüßt euch Aristarch, mein Mitgefangener, und Markus, der Vetter des Barnabas, dessen wegen ihr Befehle erhalten habt. Wenn er zu euch kommt, so nehmt ihn auf. Und Jesus genannt Justus. Aus der Beschneidung sind diese allein Mitarbeiter am Reich Gottes. Sie sind mir ein Trost geworden. Es grüßt euch Epaphras, der von euch ist, ein Knecht Christi, Jesu, der alle Zeit für euch ringt in den Gebeten, dass ihr vollkommen und völlig überzeugt in allem Willen Gottes dasteht. Bei Epaphras bleiben wir mal jetzt. Jeden Gruß werden wir jetzt nicht auslegen. Aber hier ist offensichtlich jemand, der von euch ist, also zu den Kolossern gehört. Und Paulus gibt ihm ein Zeugnis. Er sagt ihm, der alle Zeit ringt in den Gebeten, dass er vollkommen und völlig überzeugt in allem Willen Gottes dasteht. Der war auf Revival-Tour mit Paulus, hat bestimmt eine Menge erlebt. Aber er war sich bewusst, wo er hingehört, wo seine Heimat ist. Paulus sagt hier, er betet die ganze Zeit, dass der Gemeinde es gut geht. Wir sind wieder auch dabei, Gebet bewirkt etwas. Sonst wäre es ja sinnlos, sonst braucht das nicht tun. Er ringt in den Gebeten alle Zeit für seine Gemeinde, dass sie völlig überzeugt in allem Willen Gottes dasteht. Denn ich gebe ihm Zeugnis, dass er viel Mühe hat, um euch und die in Laodicea und die in Hierapolis. Also da hat sich auch noch ein paar andere Gemeinden gehabt, für die er gebetet hat, ganz offensichtlich. Wir sehen, eine sehr liebevolle Benennung der Mitarbeiter von Paulus. Die hatten offensichtlich eine gute Gemeinschaft. Er hatte treue Leute unter sich. Und es ist so wichtig, dass wir gute Mitarbeiter haben, die das Wort und das Werk des Herrn vorantreiben. Was nützt die größte Begabung zum Predigen, zum Singen und was auch immer, wenn die Personen hinterher irgendwo Schande auf den Namen Jesus bringen, weil sie einfach charakterlich nicht reifen wollen? Gott hat uns berufen, sein Wort voranzutreiben. So, Vers 14. Es grüßt euch auch Lukas, der geliebte Arzt, der im Übrigen das Lukas-Evangelium geschrieben hat. Und Demas grüßt die Brüder in Laodicea und Nympha und die Gemeinde in ihrem Haus. Und wenn der Brief bei euch gelesen ist, so veranlasst, dass er auch in der Gemeinde der Laodicea gelesen werde und dass auch ihr den aus Laodicea lest. Und sagt Archippus, sieh auf den Dienst, den du im Herrn empfangen hast, dass du ihn erfüllst. Den Herrn nehmen wir uns jetzt nochmal vor. Archippus, offensichtlich ein Ältester oder was auch immer der Gemeinden dort. Und Paulus schreibt ihm hier, sieh auf den Dienst, den du im Herrn empfangen hast, dass du ihn erfüllst. Ich meine, das ist eine ganz wichtige Sache für uns. Was hast du vom Herrn empfangen? Was hat er dir gesagt? Wo sollst du tätig werden? Weißt du, Gott kommt nicht und sagt dir erstmal, ja gut, du wirst der Apostel für weiß nicht was, Afrika, Asien, sonst wie wo. Er wird dir Aufgaben geben. Er wird dich in Dinge hineinstecken und manchmal vielleicht auch durch Umstände hineinschieben und dann bist du da und hast deine Aufgaben und hast einen Dienst empfangen, vielleicht erstmal in einer kleinen Weise, der dann wächst. Aber hier wird diesem Mann gesagt, sieh auf den Dienst, den du im Herrn empfangen hast. Wann sehen wir nicht auf den Dienst, den wir im Herrn empfangen haben? Ja, wenn die Umstände schwierig sind. Wenn Dinge nicht vorangehen, wenn Dinge uns emotional berühren und negativ berühren. Wenn ja, die Gesundheit nicht stimmt, die Ehe nicht stimmt, irgendwie das Geld nicht stimmt, wenn wir uns sorgen müssen. Paulus schreibt hier, sieh auf den Dienst, den du im Herrn empfangen hast, dass du ihn erfüllst. Stell dir mal vor, Jesus Christus persönlich stehe hier irgendwo neben mir auf der Kanzel und gibt dir einen Auftrag. Wie würdest du dich fühlen, wenn du mit diesem Auftrag, was machst du damit morgen, wenn du losmarschierst oder in einer Woche? Du weißt ja, Jesus Christus war es, Personalausweis hat er mir vorgezeigt. Und was machst du dann? Wir haben etwas empfangen von ihm. Und wir müssen darauf sehen, was wir empfangen haben. Und ihn auch erfüllen, ihn ausfüllen. Das ist so wichtig, unseren Weg zu gehen. Ich sag dir, jeder Christ, der charakterlich reift, der vorwärts geht, ist dazu berufen, in einer Weise irgendwo Leiter zu sein und andere anzuleiten, weiterzukommen. Anders multipliziert sich Gemeinde nicht. Du bist berufen dazu, irgendwann Leiter zu sein. Nur, wie gesagt, die Schule kommt nicht zu dir. Du musst in die Schule gehen. Bist du bereit, in die Schule Gottes zu gehen? Bist du bereit dazu, zu sagen, okay, Reich Gottes soll gebaut werden und ja, es soll durch mich gebaut werden. Darum geht's. Es ist nicht so die Sache nur, dass, wie soll ich sagen, Christsein ist nicht in allererster Linie dafür da, dass wir in den Himmel kommen und dass es uns gut geht. Ja, ist es auch da. Christsein ist in erster Linie dafür gedacht, dass viele in den Himmel kommen und dass vielen gut geht. Und mir auch dann, ja. Aber da ist der Unterschied, auch in unserer Sicht, den wir haben müssen. Wenn du da sitzt und in deinem kleinen Denken, in deiner kleinen Problematik immer um dich selbst kreist, da kommst du nicht vorwärts. Du brauchst es, nach draußen zu gucken, zu sagen, ja, Herr, ich wage es. Ich wage es und ich tue etwas. Was soll passieren? Na, schlimmstenfalls blamieren wir uns. Kann mal passieren. Aber wir gehen vorwärts und lernen. Vers 8 und damit, nee, Vers 8, warte mal. Nein. Der Gruß mit meiner, des Paulus an, gedenkt meiner Fesseln, die Gnade sei mit euch. Ja, der letzte Vers. Gnade ist ein ganz wichtiger Punkt. Weißt du, wenn du dich jetzt vielleicht verdammt fühlst oder irgendwas, ich muss mich mehr zusammenreißen. Ja, die Gnade ist mit dir. Und zusammenreißen, ja, musst du dich auch. Gib einfach Gott die Ehre und arbeite so, dass du mit ganzem Herzen, wie du für den Herrn arbeiten würdest, arbeitest. Und ich sag dir, wenn du eine Liebesbeziehung hast mit dem Herrn Jesus, dann ist das gar nicht so schwer. Und du wirst Freude haben darin. Du wirst Freude haben zu sehen, wie dein Leben Segen bringt. Es macht doch viel mehr Spaß, Segen zu bringen, mit Menschen zu sprechen und zu sehen, wie dies denen gut geht hinterher, als ständig zu anderen Menschen zu laufen und mich von denen wieder gut draufbringen zu lassen, weil es mir dreckig geht. Ja, wenn wir was nötig haben, ist Seelsorge notwendig, klar. Auf jeden Fall. Aber das kann kein Dauerzustand sein. Werde selbstständig. Werde zu jemandem, der ein Segen ist. Werde zu jemandem, der das Wort Gottes wirklich in rechter Weise schneidet, in rechter Weise voranbringt, damit Reich Gottes gebaut werden. Könnt ihr nach vorne kommen? Lasst uns zum Abschluss noch ein, zwei Lieder singen. Und wenn du hier bist und du merkst, ich muss etwas festmachen vor Personen, du brauchst den Segen Gottes, dann kannst du nach vorne kommen. Und wenn du merkst, du brauchst Krankheit in deinem Körper und du willst, dass wir für dich beten, dass wir die Hände auflegen, dann kannst du auch nach vorne kommen. Gott ist hier und er will Wunder tun. Damals hat die Gemeinde gebetet, dass Zeichen und Wunder passieren. Ja, warum denn nicht hier? Es ist unser Gebet doch heute.